Werbung.
So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speed Learning für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speed Learning.
Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist weiblich. Name?
Martina Vogt.
Alter?
61 Jahre.
Geburtsort?
Gau-Algesheim.
Beruf?
Gelernte Erzieherin, mittlerweile Bestatterin.
Du hast gerade so kurz überlegt, ne? Was sagst du jetzt als erstes?
Ganz
ne?
Genau, man okay. Muss ja vorne anfangen. Okay.
Hast du sowas? Nee, erstmal Hobbys.
Tja, ich glaube, eins meiner Hobbys ist die Musik. Ich bin absoluter passiver Musiker und ich liebe es, in der Natur zu sein, spazieren zu gehen, mit dem Hund Gassi zu gehen, das ist so das. Bisschen Bewegung, aber so richtig Sport kann ich das nicht nennen. Aber wenn es mit Musik begleitet ist, auch beim Borgen, finde ich es schon wieder gut.
Ja, ich bin jetzt auch nicht der Sportliche, aber ich schaue trotzdem. Ich finde, Bewegung ist, glaube ich, das eigentlich das Wichtige. Wenn du dann halt irgendwie ein paar tausend Schritte am Tag geschafft hast, ich glaube, das bringt viel mehr als, ja. Hast du sowas wie ein Lebensmotto? Also muss jetzt kein Spruch sein?
Mittlerweile sage ich ganz oft, einfach machen.
Ja.
Das finde ich gut.
Die Menschen, die mit dir zu tun haben, was meinst du, sagen die über dich? Was zeichnet dich aus? Woran erkenne ich dich?
Ja, ich glaube, seitdem ich Bestatterin bin, sagen ganz viele, die haben so ein bisschen, ja, ob es Bewunderung ist, weiß ich nicht. Das ist ja eher so das Unbekannte, die Bestattung. Und dass du sowas machen kannst, das höre ich so ganz oft. Und das war natürlich auch genauso, als unsere Tochter verstorben ist. Da haben mich ganz viele wirklich auch angesprochen, wie hältst du das aus, wie kannst du das schaffen? Also immer so ein bisschen mit Bewunderung, wobei ich das absolut überhaupt gar nicht will und brauche. Aber ich glaube, dass ich Dinge irgendwie hinkriege, die für andere vielleicht noch nicht mal dran zu denken ist.
Ich bin immer froh, dass es Menschen gibt, die bestimmte Dinge machen, weil das befreit einen ja selbst davon, Dinge machen zu müssen. Ja? Das ist ja das Tolle an so einer arbeitsteiligen Gesellschaft. Das wundert mich immer irgendwie. Das ist auch ich finde schon, wer in der Pflege arbeitet, ich hab hohe Bewunderung davor.
Ja, ich glaube, dass es viele Leute sich selber zu wenig zutrauen und dann irgendwie froh sind, wenn das andere machen und dann auch wirklich das zum Ausdruck bringen wollen. Kann ich mir gut vorstellen, ja.
Ich spreche heute hier bei Antenne Mainz mit Martina Vogt.
Martina Vogt arbeitet heute als Bestatterin. Sie kommt aus Gau-Algesheim und sie ist meine Gesprächspartnerin hier bei Antenne Mainz. Wo bist du denn aufgewachsen?
In Gau-Algesheim, wohl behütet, in einer Familie mit zwei Kindern. Kleinen, also Gau-Algesheim ist Stadt, aber eigentlich ist es ein größerer Ort.
Eigentlich ist es ein Dorf, ne? Also das hören die zwar wahrscheinlich nicht gerne, aber wenn du so
dran... Dorf ist, glaube ich, wirklich zu viel gesagt. Also es ist schon ein Ort. Wir haben eine Ortsmitte, einen Marktplatz, wir haben die beste Eisdiele überhaupt und ich glaube, wir haben relativ viel.
Das heißt aber trotzdem eine Kindheit auf dem Land.
Ja, mit Indianerspielen im Feld und Verstecken spielen und Nachlauf auf der Straße und Hickelhäuschen und so, wie man das, als ich geboren war, glaube ich, völlig kannte und als normal empfand. Ja.
Völlig ohne digitale Ablenkungen.
Absolut. Wir hatten, das war so etwas, wo ich mich gut dran erinnern kann, das Fernsehprogramm. Wir durften nicht so viel Fernsehen gucken. Aber wenn man mal länger aufbleiben durfte, gab es wirklich ein Maizena-Kriegsbild. Da gab es nichts mehr.
Ich überlege, wie konnten wir viel Fernsehen gucken in unserer Kindheit? Weil es fing spät an und hörte auch relativ früh auf.
Ja, es war so. Aber das war auch in Ordnung. Und ich glaube, das Draußensein, das ist ja bestens gewesen. Und es hat uns mit Sicherheit mal nicht geschadet. Im Gegenteil.
Und Gau-Algesheim war dann auch erste Schule?
Erste Schule, da war die Grundschule. Dann nach Ingelheim in die Realschule. Dann kam der Wunsch, Erzieherin zu werden. Dann habe ich ein Vorpraktikum gemacht bei schwerstbehinderten Kindern in Ingelheim, in einem Heim. Dann die schulische Ausbildung und das Anerkennungsjahr in dieser Einrichtung wieder. Irgendwie konnte ich mir zu dem Zeitpunkt gar nicht vorstellen, was anderes zu tun. Habe das dann auch 6, 7 Jahre gemacht und dann durch meine Neffen gemerkt, dass ich den Bezug zu den gesunden, normalen Kindern verloren habe, weil meine Schwägerin 2 Jungs geboren hatte und ich gar nicht mehr so wusste, was kann ein Kind wann, obwohl ich eigentlich Erzieherin bin. Und dann habe ich mich wieder mal im Kindergarten beworben. Das war 86, genau.
Ja. Bist du sehr schnell durch diesen Lebenslauf gesprungen? Ich mag einmal noch, weil das eine Frage ist, die stelle ich jedem, der hier zu Gast ist. Warst du eine gute Schülerin?
Ich würde sagen mittelmäßig. Ich hatte viele Fächer mit einer 2, aber ich hatte auch mal eine 4 im Zeugnis.
Also. Und diese Entscheidung da, gerade diese berufliche, war das so eine klare eigene Entscheidung? Oder?
Es war dann eine klare eigene Entscheidung. Als Kind wollte ich immer Apothekerin werden, weil meine Oma so viele Medikamente hatte und ich immer mit den Schächtelchen spielen durfte und habe dann Rezepte geschrieben, durfte auch immer in die Apotheke gehen, was abholen für sie. Und fand das immer großartig, aber dafür hätte ich Abitur gebraucht und da, ach nee, da habe ich irgendwie doch keine Lust drauf gehabt. Und dann war zwischendurch nochmal Chemielaborant, weil das fand ich unheimlich interessant, wenn man so 2 Dinge zusammenmischt und es passiert da was. Das fand ich sehr spannend. Aber dann habe ich mich für die Erzieherin entschieden, weil ich glaube, ich habe selber ein sehr hohes Sozialbewusstsein.
Das heißt auch mit Menschen zusammenarbeiten, das heißt, dass die anderen Tätigkeiten, also nicht, dass du da auch mit Menschen zu tun hast, aber ich glaube jetzt, Chemielabor ist, glaube ich, schon weniger mit Menschen zu tun. Ja.
Das stimmt wohl, ja.
Ja. Also insofern vielleicht eine richtige Entscheidung.
Ja, ich habe da so ein Urvertrauen in mir und ich glaube, ich verlasse mich auf mich selbst und auf das, was ich tun will und ja, es hat funktioniert.
Wie lange hast du das gemacht, Erzieherin?
Von 79 bis 90 kam die Milena auf die Welt, da habe ich mal ein Jahr pausiert, 93 kam die Alisa auf die Welt, dann habe ich wieder ein Jahr pausiert und dann habe ich nochmal als Erzieherin gearbeitet, dann war ich eine eigenständige Erzieherin, die mit einem behinderten Kind eine Integration im Kindergarten gemacht hat und dann kam die Krankheit von Milena, da hatte ich nämlich zu dieser Zeit ein Kindermodengeschäft, das war auch so ein Traum von mir, den ich verwirklicht habe. Es ging aber nur so 6 Jahre, weil dann kam der Euro und dann war das Geld irgendwie
schwierig.
Es war wirklich schwierig. Es war einfach alles zu teuer. Und im kleinen Ort Gau-Algesheim hatten wir irgendwie doch nicht so den besten Stand. Und Leute, die in Mainz gearbeitet haben, die haben auch da eingekauft für ihre Kinder und nicht bei uns in der Boutique. Und ja, das war aber zu der Zeit, als Milena krank wurde. Und dafür war es ideal, weil ich einfach anstelle meiner Person meine Mutter, eine Freundin in den Laden stellen konnte, die mich dann vertreten haben und das wäre auf keine anderen Arbeit gegangen.
Ja, ja klar, das ist dann, sage ich mal, in dem Moment, wo man sein eigener Chef ist und das irgendwie organisieren kann, solange das geht, ist das natürlich ein Vorteil. Du hast 2 Kinder, du hast es jetzt schon angedeutet, euch hat da ein schwerer Schicksalsschlag getroffen.
Genau, 1999 wurde unsere älteste Tochter, die 1990 geboren ist, krank. Wir haben lange gebraucht, bis wir herausgefunden haben, was sie hat. Die Ärzte haben sich da sehr bemüht, aber das Ende, das Ergebnis war dann, dass sie Lymphknotenkrebs hatte, richtig genannt Morbus Hodgkin. Hatte ich früher in meinem ganzen Leben noch nicht gehört. Das Einzige, was ich an Krebserkrankungen kannte bis dato, war vielleicht Leukämie oder ein Hirntumor, aber das war es dann auch. Und ja, dann kam diese Botschaft, dass sie halt an Krebs erkrankt ist und dann fing, glaube ich, mal ein anderes Leben an. Da war alles von jetzt auf gleich anders. Da war nichts mehr so, wie es vorher war. Das muss man sagen. Alles organisieren. Sie hatte immer Priorität. Unsere kleine Tochter, die damals erst 6 war, war ein bisschen, ja, die hatte die zweite Geige gespielt, weil wir natürlich immer versucht haben, zumindest einer von uns, mein Mann oder ich, bei der Milena im Krankenhaus zu sein. Und die Zeiten waren auch relativ viel, wo sie dort sein musste. Und dann war das Leben von der Alisa ein bisschen nebendran gestellt. Das muss man einfach so sagen. Sie hat es auch so gespürt und erzählt es sogar heute noch, dass sie damals ein Stück von uns vernachlässigt wurde, was ich nicht widersprechen kann.
Ich glaube aber, es ist, das ist jetzt schwierig, wenn man so reflektiert drauf schaut, dann sieht man das natürlich, aber in dem Moment, das sind ja so viele Dinge, letztendlich muss es ja dann funktionieren. Ne? Das heißt, du hast ein Kind, das schwer krank im Krankenhaus ist, der Alltag läuft trotzdem weiter, es muss Geld verdient werden, das sind ja 1000 Sachen, die passieren müssen und es kommt eine zusätzliche Belastung dazu.
Ja. Das ist auch so. Das Organisieren ist erstmal wirklich eine große Sache. Wir hatten das ganz große Glück, dass wir meine Eltern im Haus mitwohnen hatten. Beziehungsweise wir haben bei meinen Eltern im Haus gewohnt. Und das war so, dass also auch unsere kleine Tochter immer durch sie erstmal versorgt war. Wenn ich morgens schon ganz früh in die Klinik gefahren bin, konnte sie erstmal einfach zu Hause bleiben bei der Oma. Die hat sie dann in die Schule geschickt und hat sich einfach um sie gekümmert, hat immer das Mittagessen gekocht. Und da hatte ich schon eine relativ große Freiheit, dass wir auch ein ganz gutes Netzwerk mit Freunden hatten und Verwandten, die dann mit unserer Kleinen, mit der Alisa, da alles gemacht haben, was sie gebraucht hat. Zu Freunden gebracht, zum Spielen, auch mal zum Übernachten eingeladen, was nie funktioniert hat. Wir mussten sie immer abholen, das wollte sie nie. Aber so tagsüber ging das gut. Und wir, mein Mann und ich, haben uns so organisiert, dass wir halt uns abgewechselt haben. Der hat zu der Zeit Schicht gearbeitet. Das heißt, wenn er Spätschicht hatte, dann war er morgens da. Und wenn er Frühschicht hatte, war er dann halt am Nachmittag da. Und als Milena 2000 war das im Februar, war eine große OP angestanden und da hat er seinen Job gewechselt und ist dann nicht mehr im Schichtdienst gewesen, sondern hat dann nur noch Frühdienst gearbeitet und war dann immer um 3:30 in der Klinik, was auch gut war. Also das war dann auch wirklich eine gute Sache, dass ich dann halt heimfahren konnte und die Alisa immer nur wenigstens ein paar Stunden ohne uns sein musste.
Ja. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Martina Vogt. Martina Vogt ist meine Gesprächspartnerin hier bei Antenne Mainz. Wir sprechen über die schwere Krankheit und den Tod ihrer Tochter heute hier bei Antenne Mainz. Und das, was du geschildert hast, das war für euch und die Familie ja eine richtig schwere Zeit.
Das war es auch, ja. Ja. Ja, absolut. Und trotzdem hatten wir auch in dieser Zeit, ich glaube, wir waren manchmal Vorbild für andere Eltern, weil wir haben sehr schnell erkannt, dass man die Situation so annehmen muss, wie sie ist und das Beste draus zu machen. Das ist übrigens auch das Motto, dass die Kinder, die krebskrank sind, glaube ich, alle haben. Und wir haben ja wirklich das Beste draus gemacht. Also wir waren trotz allem Schweren drumherum auch guter Laune und haben auch immer mal dafür gesorgt, dass wir mal was Gutes für uns getan haben. Also wir haben uns bestimmt ein Stück weit geopfert, aber nicht aufgeopfert. Also ich glaube, das kann man schon sagen. Wir haben auch noch ein kleines Leben gehabt bei all dem.
Ich glaube, es war einfacher gesagt als dann tatsächlich getan. Aber ich glaube, man muss sich dann immer auch die Oasen mal schaffen, dass man einfach mal vielleicht tatsächlich 2 Stunden irgendwie findet, wo man Dinge fallen lässt, auch wenn das natürlich bei solchen Diagnosen eher schwer ist, weil es natürlich trotzdem immer im Kopf ist. Ne?
Ja, ich habe damals noch geraucht und für mich war es schon eine gute Pause, wenn ich sagen konnte, ich muss mal eine Zigarette rauchen. Das waren ja nur 10 Minuten mit dem Weg nach unten und wieder nach oben, aber das waren immer so die Zeiten für einen selbst, ja.
Und so Aufenthalte, lange Aufenthalte in Kliniken, das ist natürlich, ich glaube, jeder kennt das, wenn du jemanden besuchst, der krank ist und lange Zeit im Krankenhaus ist, das nimmt einen ja auch schon mit. Also mir geht das immer so, dass ich denke, ich möchte eigentlich schnellstmöglich hier wieder raus.
Ich glaube, das ist auf der Kinderonkologie ein bisschen anders, weil da erst einmal gibt es da viel Personal, die für die Kinder gut sorgen. Es gibt ein Spielzimmer, es gibt einen Sozialdienst und man ist recht gut betreut und man hat immer auch Möglichkeiten zur Abwechslung. Es ist so, dass man dann auch irgendwie so erkennt, es ist einfach notwendig und man stellt sich selbst ein Stück weit hinten an. Also da ist das Wichtigste, dass es dem Kind gut geht und dass das Kind was isst, weil das ist immer so ein großes Thema, dass da kein Appetit da ist und der Geschmack durch die Therapie verändert ist. Und da, man funktioniert und man kriegt es auch irgendwie hin. Und wenn man dann abends zu Hause ist und die Füße mal hochlegen kann, dann empfindet man auch ein Stück Freude dran. Ja.
Während die Therapie läuft, während Operationen noch da sind, da ist natürlich dann auch immer die Hoffnung da, dass es gut ausgeht, ne?
Absolut. Die Hoffnung hatten wir immer, wobei ich gestehen muss, dass ich schon von relativ am Anfang schon das Gefühl hatte, wenn es der Milena nicht gut ging und wenn sie dann nur brechend über eine Schüssel hing, was natürlich ganz häufig vorkam, dass ich dann schon das Wort Tod ganz, ganz klein in meinem Kopf gesehen habe. Da war immer das Wort Krebs mit ganz dicken Buchstaben und das Wort Tod so ganz klein nebendran. Also ich habe mir das nicht so eingestanden, aber es war immer so, dass ich auch daran gedacht habe, dass das Ganze schief gehen kann und dass sie nicht gesund wird. Das hat mich nicht als Angst, glaube ich, beeinflusst, so im ganzen Sein. Aber wie gesagt, wenn es ihr nicht gut ging, war der Gedanke immer da.
Und irgendwann kam der Moment, ne, wo diese Erkenntnis da war.
Ja, und das war ein Tag, das war 3 Tage, bevor sie definitiv gestorben ist. Da habe ich es, glaube ich, das erste Mal wirklich ausgesprochen, weil da waren meine Eltern zu Besuch. Und da hat meine Mama gesagt, Martina, die Milena wird doch nicht sterben. Und da habe ich gesagt, doch Mama, und ich glaube die nächsten paar Tage. Und das, ja, ich glaube, dass wenn man etwas selber ausspricht, dann wird es ganz realistisch. Und ich wusste es tief in mir bestimmt schon viel, viel länger, aber ab dem Moment konnte ich es nicht mehr leugnen, dass ich das wirklich denke. Ja.
Wie viele Jahre hat euch das so absolut okay. Also wie viele Jahre hat euch das so begleitet?
Die Therapie?
Ja.
Also sie war 2 Jahre krank.
Ja, okay.
Ja, und da gab es halt immer Auf und Abs, da gab es immer wieder mal Hoffnung, dass die Therapie irgendwie angeschlagen hat. Und dann kam der Moment der ganzen Untersuchungen und die Klarheit, dass es wieder mal nicht weggegangen ist, sondern immer noch da. Sie hatte dann auch noch eine Transplantation überstehen müssen, was wirklich die Hölle ist. Aber auch die hatte nach 3 Monaten gezeigt, dass es nicht weggegangen ist und nicht das Ergebnis war, das wir uns erhofft haben.
Ja. Mhm. Ich glaube, das ist alle Menschen, die jetzt hier zuhören, die Kinder haben, das ist, glaube ich, somit das Schrecklichste, was im Leben passieren kann. Wenn es dann Wahrheit wird, wie geht man damit um?
Als erstes unterstreiche ich das. Das ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Das, also denke ich, nach 23 Jahren immer noch. Wie man damit umgeht, wie man lernt, damit zu leben, das ist ein ganz großer Weg. Und ich hatte immer den Gedanken, ich muss offen damit umgehen. Ich muss darüber reden, ich muss davon erzählen, ich muss es mit anderen Menschen teilen. Man sagte so geteiltes Leid ist halbes Leid. Das ist vielleicht Unsinn, aber trotz allem hatte ich immer das Gefühl, wenn es mehrere Leute wissen und ich es oft gesprochen habe, wird es zum einen realistischer und es wird ein bisschen leichter, ein ganz, ganz kleines bisschen. Und das habe ich auch eigentlich bis heute so gemacht und deswegen auch das Buch.
Okay, da kommen wir nämlich jetzt drauf. Das ist, ich glaube, es ist wichtig. Es gibt ja so viele Dinge, die einem im Leben passieren und es gibt unterschiedliche Dinge, die jemand festhält und die Erfahrung anderer Menschen. Ich halte das für so wichtig. Ich meine, das ist eine Situation jetzt nicht vielleicht bei den Kindern, aber Tod wird uns irgendwann, also erstens ereilt es uns alle, aber wir werden natürlich auch, dass Freunde, Familie stirbt, werden wir erleben.
So ist es. Ich glaube, wenn das nicht aufhört, sind wir alle mal dran. Das ist so ein Satz, den ich schon ganz oft gesagt habe. Ich sage aber auch als zweiten Satz danach immer, ich bin ganz sicher, dass es da, wo die Menschen hingehen, ganz, ganz schön ist, weil es kommt keiner zurück und sagt, es ist nicht so. Und deswegen habe ich die kreative Freiheit, das zu glauben. Und das tue ich.
Nee, ich sage jetzt mal, im Zweifelsfall ist derjenige, der geht, der hat ja immer den leichteren Part, weil er muss nicht mit der Trauer, wir wissen es nicht, ja, aber ich unterstelle jetzt einfach mal, dass derjenige, der geht oder diejenige, die geht, nicht mit der Trauer umgehen muss, sondern das ist das für die, die zurückbleiben.
Genau, das ist das, mit dem wir leben müssen und wir haben gelernt, mit dem Tod von Milena zu leben. Also das heißt für mich auch, den Tod von ihr mit in unser Leben zu integrieren. Also ich habe ganz, ganz viel schon immer von ihr gesprochen und natürlich haben wir am Anfang, wir haben ja noch eine kleinere Tochter, die damals 7 war, als Milena starb. Und die hat am Anfang den Tisch gedeckt und hat für Milena auch einen Teller hingestellt. Und nicht, weil sie gehofft hat, dass sie zurückkommt, so viel hat sie schon verstanden, weil sie ganz aktiv Abschied nehmen konnte von ihrer Schwester. Aber sie hat es trotzdem am Anfang gemacht, weil sie einfach dazugehört. Und ich finde, das ist ein ganz tolles Umgehen damit. Also sie hat es, ich sag jetzt mal, vielleicht 6 Wochen so gemacht. Und irgendwann hat sie das dann auch gelassen. Aber es wurde immer von Milena erzählt, bei allem, was ginge. Und ich glaube, bewusst mit dem Tod umzugehen und den Tod in das Leben zu integrieren, ist, glaube ich, das, was uns helfen kann, weiterzuleben.
Ist vielleicht das viele Reden auch dann der Schlüssel, dass irgendwie so eine Familie intakt bleibt?
Das ist, wenn das beide so handhaben würden, ja. Also Familie meine ich jetzt das Elternpaar.
Ja?
In erster Linie verstehe ich das so. Also da ist ja Mann und Frau völlig anders. Und ich habe einen Mann, der relativ wenig darüber sprechen musste. der hat mal zu mir gesagt, wir haben das doch beide zusammen erlebt, wir müssen uns das doch nicht immer wieder erzählen. Kann man auch nachvollziehen, aber ich konnte es trotzdem 100.000 Mal wieder erzählen.
Gut, wir sind natürlich alle unterschiedlich und haben unterschiedliche Strategien, weiterzuleben dann, ja.
Ganz klar, und das ist nun mal so, dass es da am Anfang vielleicht auch so ein paar Dinge gibt, wo man sich nicht so einig ist. Aber auch das muss man lernen, dass man unterschiedlich trauert. Und wenn man das akzeptieren kann, und dann hat man auch eine Chance auf eine lange Familie.
Ja. Ich glaube, wir müssen, das ist, glaube ich, etwas so, wir haben ja dieses, da kommen wir vielleicht auch noch zu deiner Arbeit heute. Wir haben ja so ein unterschiedliches Bild von Trauern. Früher war das halt einfach, da ein Jahr schwarz tragen und möglichst in der Öffentlichkeit ein trauriges Gesicht machen. Aber so ist Leben ja überhaupt nicht, ja. Das heißt, wie oft sitzt man oder hat bestimmt auch schon der eine oder andere erlebt, du sitzt auf einer Beerdigung und direkt nach der Beerdigung sind schon die ersten Lacher da, weil man halt an irgendwelche Situationen denkt und die austauscht und sie kommen hoch. Und ja, sie waren lustig und es waren tolle Erlebnisse.
Ja.
Und 10 Minuten später ist halt die Trauer wieder da.
Ja, also das Trauern heißt ja auch nicht den ganzen Tag weinen. Also das ist ja, Trauern ist liebevolles Erinnern. Und natürlich, wenn man sich an Menschen erinnert, gibt es auch viele lustige Momente. Und die hatten wir auch mit unserem Kind erlebt, ganz viele lustige Momente. Natürlich ist am Anfang der Trauer sehr schwer, die zu finden im Kopf, ja, weil da einfach alles ein bisschen überdeckt ist mit den Bildern, die jetzt gerade so aktuell waren und sind. Und da fällt einem das Lachen vielleicht ein bisschen schwerer. Aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke mit den Feiern, so wie du es gerade gesagt hast, von wegen, dass man dann auch wieder zusammensitzt und lacht, gerade so nach einer Trauerfeier oder nach einer Erinnerungsfeier, wie ich es auch ganz gerne nenne, dann gehört das auch völlig dazu. Das ist auch völlig in Ordnung, dass dann gelacht wird. Und das ist ja auch das ist das Leben, ja. Und ich sage immer, die Kinder, die sind unsere wahren Helfer in der Trauer, weil die lachen und tanzen, drehen sich um, weinen und trauern und drehen sich wieder um und lachen und tanzen. Und wir Erwachsene, wir sind so verkopft, wir erlauben uns das gar nicht. Und auch gerade das Tanzen erinnert mich jetzt dran, dass ich an dem Geburtstag von meinem Mann, den 40. Geburtstag, das war gut 1,5 Jahre nach Milenas Tod, das erste Mal überhaupt wieder getanzt habe. Und das habe ich wirklich in meinem ganzen Leben schon immer sehr, sehr gerne gemacht. Aber ich habe es mir verboten. Habe es mir selber verboten, weil ich gedacht habe, irgendwas in mir hat es gesagt, gedacht habe ich das, glaube ich, gar nicht, dass man in so einem Moment, wo man so traurig ist, nicht tanzen kann und nicht tanzen darf. Aber heute weiß ich, dass man das trotzdem darf.
Wem hilft's? Also es ist, ja. Also ist natürlich jetzt eine Kopffrage, aber ja, wem hilft's? Ja, das heißt, in dem Moment, wo ich sage, ich verbiete mir etwas, was mir vielleicht Spaß macht, nehme ich mir halt auch noch nehme ich mir zusätzlich nochmal Freude im Leben, ja.
Ja. Aber ich denke mal, da sind wir auch so ein bisschen behaftet von den Dingen, die früher so gemacht wurden. Und ja, da kann man sich nicht immer davon befreien. Und ich weiß noch, als unsere kleine Tochter Alisa zu der Beerdigung von Milena was Buntes tragen wollte. Sie hat Lieblingsklamotten von ihrer Schwester eigentlich gehört, die ganz bunt waren. Die waren türkis, die waren gelb, die hatten ganz viele Farben. Das wollte sie anziehen zur Beerdigung. Und dann hat meine Mama gesagt, das geht nicht, das kannst du nicht machen, du kannst doch das Kind nicht so auf die Beerdigung gehen lassen. Und ich habe dann gesagt, doch, genau das wird sie anziehen. Das möchte sie anziehen und das darf sie anziehen. Das waren Milenas Lieblingskleider, also das ist völlig in Ordnung. Und ja, aber das ist so sind wir halt irgendwie auch ein Stück weit gestrickt und haben von unseren Eltern was mitgenommen und mitgekriegt und machen manche Dinge halt vielleicht auch erstmal nicht. Und bei anderen Dingen sind wir wieder stark.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Martina Vogt. Martina Vogt spricht hier bei Antenne Mainz über den Tod ihrer Tochter, über das Buch, das sie darüber geschrieben hat und vieles mehr. Wir waren gerade bei der Beerdigung deiner Tochter.
Jetzt ist das, was du da von deinem Kind erzählst, wie es auf die Beerdigung geht, das ist ja durchaus etwas, was ich heute, wenn du das siehst, das ist eine Trauerfeier und da steht dann oft auch drin, ausdrücklich keine Trauerkleidung.
Mhm. Ja.
Also da hat sich ja was getan, ne?
Das heißt, sich ganz viel verändert, ja. Aber das meistens ist es wirklich dann, wenn es dabei steht, dass keine Trauerkleidung gewünscht ist, dass die Leute wirklich auch farbenfroh kommen. Das Allgemeine, da ich ja mittlerweile seit über 10 Jahren Bestatterin bin, das, was ich so sehe, ist schon, dass die Leute zu Beerdigungen meistens gedeckt kommen, vielleicht nicht immer schwarz, aber blau und irgendwie so ein bisschen diskreter wie sonst. Das ist immer noch so. Es hat sich noch nicht allzu viel verändert. Wenn es in der Zeitung steht und wenn der Verstorbene das ausdrücklich gewünscht hat, das steht dann meistens noch dabei, auf Wunsch der Verstorbenen bitten wir sie, auf Trauerkleidung zu verzichten. Manchmal ist es aber auch ein bisschen schwierig, den Menschen vorzuschreiben, was sie anziehen sollen, weil ich habe damals an der Beerdigung meiner Tochter ganz klar mich entschieden, ich möchte eine schwarze Hose, die soll sagen, dass ich ganz, ganz traurig bin, aber ich möchte einen weißen Pullover, weil ich auch sagen will, ich bin mit allem im Reinen. Es ist für mich irgendwie auch, es ist so gekommen, es ist für mich jetzt so in Ordnung und das war so ganz bewusst mein Gedanke dazu und das ist so ein Grund, weswegen ich so sage, vielleicht darf sich jeder auch aussuchen, was er an der Beerdigung anzieht.
Also das Ding ist, ich finde das in Ordnung, wenn das zum Beispiel auf einer Einladung steht und es auch so gemacht wird. Aber natürlich hat auch, ich weiß gar nicht, das ist so mit zunehmendem Alter, gewisse Formalien haben natürlich auch, die haben auch Vorteile, ne? Das heißt, du weißt jetzt, wie du dich zu verhalten hast, du weißt, was du zu tun hast, was ja manchmal, ja, sind ja viele Menschen auf so einer Trauerfeier traurig und betroffen. Und diese Regeln helfen dann manchmal auch so ein bisschen, darüber hinwegzukommen, ja. Und das zu lösen.
Also früher war ja auch die Trauerkleidung wirklich Ausdruck, hier ist jemand gestorben und ich möchte einfach in Ruhe gelassen werden. Das war für viele Leute was ganz Wichtiges. Die wollten gar nicht angesprochen werden. Und mittlerweile, glaube ich, sind viele Leute doch wirklich viel offener und möchten darüber reden, was passiert ist. Und von daher ist das auch mit dem Trauerjahr, mit dem schwarzen Kleidung, das gibt es, glaube ich, so gut wie gar nicht mehr. Also wir haben es auf jeden Fall nicht genutzt. Also
wir sprechen gleich über dein Buch, aber vorher würde ich gerne von dir wissen, wie ist das zu dem beruflichen Wechsel gekommen?
Der berufliche Wechsel von der Erzieherin über die Integrationskraft. Danach kam für mich, als Milena gestorben war und wir ja 2 Jahre angebunden waren an die Uniklinik Mainz, war für mich irgendwie wichtig, viele Dinge zu tun, die ich in der Zeit der Therapie und in den 2 Jahren, ja, fast Leben auf der onkologischen Station vermisst habe. Habe ich angefangen, relativ schnell nach Milenas Tod angefangen, Dinge zu organisieren. Da kam als erstes der Elternkaffee auf der Station, weil wir das oft vermisst haben, dass man einfach mal zusammensitzen kann als Eltern, ein bisschen erzählen kann und auch mal über die Kinder spricht und wie gehst du damit um und wie geht's mit deiner Arbeit und all die Dinge. Dann habe ich den Elternstammtisch mit anderen Eltern ins Leben gerufen und mir wurde immer bewusster, dass ich das auf der Station sein für mich irgendwie auch positiv nutzen konnte. Also das war für mich ein Ort, da war Milena mir irgendwie noch ein Stück nah und ich hatte die Möglichkeit, anderen Gutes zu tun. Und das war mir ganz, ganz wichtig. Und dann habe ich die Ausbildung zur Trauerbegleitung gemacht und war dann 8 Jahre ungefähr Trauerbegleitung auf der kinderonkologischen Station. Das war auch die erste Stelle, die es da überhaupt dafür gab. Und der Förderverein, heute Elternverein krebskranker Kinder, hat das auch finanziert. Und das war für mich auch ein ganz hilfreicher Job und ich glaube, es war auch eine gute Sache. Es gibt es heute noch, das ist auch das Schöne daran, dass es weitergemacht wurde. Und dann kam die Veränderung mit der Bestatterin und zwar hatte ich durch meinen Job als Trauerbegleitung immer Kontakt mit dem einen Bestattungsinstitut vor allem. Das ist das, wo ich heute noch arbeite, das ist auch das Institut, das uns damals irgendwie auch ans Herz gelegt wurde, als Milena starb und was wir auch natürlich genutzt und genutzt haben, hört sich blöd an, was wir auch dann wirklich besucht haben und wo wir uns bestens aufgehoben gefühlt haben. Und ich habe dann später immer für mich gesagt, irgendwie so mit einer Bestatterin, das finde ich schon ein ganz, ganz interessanter Job. Ich würde das gern machen, aber nur so, wie das Institut arbeitet und nicht anders. Und wir kennen das ja alle, gerade in kleineren Orten, dass halt der Bestatter der Schreiner und der Schreiner der Bestatter ist und das ist halt da in Mainz-Weißenau ganz anders. Das sind 2 Frauen, die das Institut gegründet haben vor nunmehr 26 Jahren, die einfach zum Teil Dinge erlebt haben, was an Bestattungen außergewöhnlich und total schön waren, aber auch Dinge erlebt haben, die nicht so toll waren und haben sich daraus gebildet und haben gedacht, sie wollen da ein bisschen was verändern und haben ihre Philosophie erschaffen. Da, das ist, also bei uns ist, heißt es zumindest mal als erstes der Verstorbene und die Angehörigen, auf die ist das größte Augenmerk zu halten. Das ist wichtig, dass darum geht es und nur darum geht es und dass wir da die Familien versuchen, bestens zu begleiten. Und da wurde ich dann irgendwann gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und ja, nun bin ich 10 Jahre dabei als Bestatterin. Ich glaube, es war ein Weg.
Okay, das heißt, im Prinzip hat, wenn ich das so richtig raushöre, euer Schicksal, was euch da ereilt hat und ein Kind verloren, aber es hat im Prinzip in deinem Leben ganz viele Dinge verändert.
Ja. Es hat mich und mein Leben total verändert, ja. Ja. Ich hätte mir nie früher vorstellen können, als Bestatterin zu arbeiten. Und heute kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, das nicht zu tun. Das ist schon verrückt, ja. Ja, der Tod von unserer Tochter hat uns da auch ganz viel eröffnet. Das muss man schon auch sagen, ja.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Martina Vogt. Das blaue Bild, so heißt ein Buch von Martina Vogt. In dem Buch geht es um den Tod ihrer Tochter. Und heute spricht sie hier bei Antenne Mainz mit mir.
Und das heißt, das ist ja das, unsere Gesellschaft arbeitet ja daran, dass wir den Toten möglichst nirgends finden. Ne? Das ist ja wirklich eine Höchstleistung eigentlich, was wir geschafft haben. Es wird oft im Krankenhaus gestorben, also auch nicht mehr zu Hause. Und dann irgendwie läuft halt normalerweise so ein Prozess ab. Ne?
Ja, mittlerweile ist es schon so, durch die ganzen Hospize, die es mittlerweile gibt. Und jetzt gerade hat ja letzte Woche in Ingelheim ein neues Hospiz aufgemacht. Und ganz viele Palliativteams gibt, die die Familien auch zu Hause betreuen, ist es wieder mehr möglich, die Menschen nicht nur in die Kliniken sterben zu lassen oder in den Seniorenheimen. Und trotzdem ist das auch etwas, was man halt auch leisten muss. Ja. Also wir hätten damals, als unsere Tochter so schwer krank war, die letzten Tage uns auch vorstellen können, sie mit nach Hause zu nehmen. Aber da war damals die Technik noch nicht so weit, weil sie ist beatmet worden und hatte einfach ganz, ganz viele Dinge, die man hätte nicht leisten können bei uns zu Hause. Und im Nachhinein muss ich auch sagen, bin ich froh, dass es so war, weil die Schwestern waren immer da, wenn wir sie gebraucht haben. Und ich denke auch, dass meine Eltern mit dieser Situation, dass Milena bei uns im Haus gewesen wäre und dort gestorben wäre, nicht gut hätten umgehen können. Ich glaube, das hätte sie zu sehr belastet.
Ich glaube, es gibt, hatte ich schon mal gesagt, ich glaube, es gibt keine richtige, keine falsche Lösung. Aber tatsächlich ist es schon ein Bestandteil unserer Gesellschaft, dass wir den Tod weitestgehend ausklammern, obwohl etwas ist, das jeden, also wie gesagt, mit der Geburt wissen wir, dass es uns ereilen wird.
So ist es, ja. Ja, alle werden sterben, das wissen wir, ja. Und trotzdem wollen wir es nicht wahrhaben und schieben das halt immer gerne weg. Das merken wir auch immer, wenn die Leute zu uns kommen, ins Bestattungsinstitut, die dann mit dem Satz kommen, sie müssen uns helfen, wir haben noch nie was mit Beerdigung oder mit dem Tod zu tun gehabt. Und das ist für uns manchmal unvorstellbar, aber das gibt es halt. Ja, es ist halt schon öfter so, dass Menschen da irgendwie gar nie was organisieren mussten und vielleicht noch nie auf einer Beerdigung waren, weil vielleicht gar niemand in der Verwandtschaft bisher gestorben ist. Das kommt vor. Es ist wohl relativ selten, aber es kommt vor.
Ja, ich glaube, bis zum gewissen Alter ist es, glaube ich, sogar von der Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch. Ja? Also wir hatten es im Vorgespräch auch, dass, also ich hatte zwar schon Todesfälle, aber jetzt tatsächlich würde ich sagen, für mein Alter relativ wenig. Da kenne ich Menschen, die schon häufiger auf Beerdigungen waren.
Ja, das stimmt. Im zunehmenden Alter wird es häufiger, das ist wohl wahr. Obwohl mittlerweile die Leute, gerade wieder eine Dame, die ist 101 geworden und jetzt auf die letzte große Reise gegangen. Und das ist die Altersstruktur hat sich einfach wirklich verändert und die Leute werden älter, wenn sie sterben. Ja, das ist so.
Noch ganz kurz der Blick in den Bestattungsalltag. Das heißt, also alles, was zu einer Bestattung dazugehört, machst du?
Alles, ja. Okay. Vom Abholen zum Gespräch, zur Versorgung der Verstorbenen und die Beerdigungsfeier, die Trauerfeier, Erinnerungsfeier wird geplant und mitgestaltet und begleitet und bis zur Rechnung schreiben, ja.
Ja, auch das gehört natürlich auch dazu. Genau. Ich glaube, man merkt es dann erst, wenn man den Verlust hat, wie wichtig vielleicht irgendein Ritual oder eine gute Feierlichkeit ist oder vielleicht auch eine Bestattung, die, sage ich mal, vielleicht aus dem früher geltenden ursprünglichen Rahmen fällt, weil halt einfach jeder Mensch anders gelebt hat.
Genau.
Und jemand, der bunt gelebt hat, ist es halt blöd, wenn er in Schwarz, sage ich mal, beerdigt wird.
Ja,
ne?
Ja. Nein, auch die Feiern werden ein Stück bunter und lebendiger. Und es kommt nicht selten vor, dass bei einer Feier, einer Abschiedsfeier wirklich auch gelacht wird, zumindest mal kurz gelacht wird, weil durch den Trauerredner oder Pfarrer eine kleine Episode von dem Mensch erzählt wurde, die einfach auch lustig war. Und ich finde, das gehört dann auch wirklich voll und ganz dazu. Und es ist auch überhaupt nicht unangenehm, wenn dann mal gelacht wird. Im Gegenteil, man kann auch unter Tränen lachen und das ist völlig, völlig gut.
Wenn Menschen, also jetzt bei dir auf der Arbeit, dann quasi vor dir sitzen mit dem aktuellen Trauerfall, Welche Rolle spielen da? Ich glaube, wahrscheinlich bist du dann noch empathischer und kannst dich viel mehr in diese Menschen reindenken, weil du natürlich ja im Prinzip ganz, ganz eigene schlimme Erfahrungen hast.
Das mag sein. Es ist auch so, dass wir das, glaube ich, alle relativ gut können bei uns, dass wir empathisch sind. Das ist natürlich für einen Bestatter schon mal das erste große Merkmal, das er haben sollte. Und es ist auch wahr, dass ich, glaube ich, dadurch, dass ich unsere Tochter beerdigen musste, viele Dinge sehe, die mir so wichtig waren und die ich anderen gerne halt auch schenken möchte. Und für uns war es zum Beispiel auch ganz wichtig, Milena jeden Tag zu sehen und zu besuchen. Und das war damals auch noch gut möglich. Und das sind so Dinge, die ich auch immer wieder mal den Menschen halt einfach vorschlage, ob sie nochmal Abschied nehmen wollen. Und ich merke, dass es ganz oft auch wirklich angenommen wird und die Leute das auch als sehr, sehr gut finden, sich nochmal aktiv von ihrem Verstorbenen zu verabschieden. Und da kommt es natürlich auch drauf an, ist es die Oma von 102, dessen Leben man ganz lange begleitet hat und man vielleicht auch lange mitgepflegt hat, oder ist es ein junger Mensch, der sehr plötzlich verstirbt, oder sogar ein Kind, was natürlich immer auch einen Unterschied macht. Ein junger Mensch, der hat natürlich auch viele, viele junge Freunde, die dann auch vielleicht wirklich sich verabschieden wollen. Und ob das vom offenen Sarg oder auch mal vom geschlossenen Sarg ist, das darf alles sein. Das kann so ein Sarg bemalt, beschriftet werden, was immer auch ja ein aktiver Umgang mit dem Tod ist und was man dann auch den Menschen nahebringen kann, dass das gut möglich ist. Und es wird auch viel, viel genutzt. Und ich bin sicher, dass jeder, der da war bei uns, um sich zu verabschieden, mit Herzklopfen und vielleicht auch ein bisschen schweren Schrittes gekommen ist, aber auch viele wieder etwas leichter gegangen sind, weil sie auch gemerkt haben, dass der Umgang mit dem Tod gar nicht so schwer ist, wie man vielleicht sich ausmalt.
Naja, und letztendlich kommt man ja nicht dran vorbei. Also das hatten wir ja schon. Das ist, also du musst dich, es ist endgültig, ja. Das heißt, da musst du irgendwie deine Strategie, deinen Umgang damit finden, sonst ist es nicht gut, ne? Das ist und dieses Aufbahren war ja auch so eine Generation vor uns auch noch selbstverständlich, ne? Ja.
Früher sind die Leute zu Hause gestorben und das hat aufgehört, als die ganzen Leichenhallen gebaut wurden und dann sind die Leute aus den Häusern raus in diese Leichenhallen gebracht worden und das war natürlich auch die Grundlage dafür, dass der Tod immer mehr in das Hintertreffen gekommen ist. Das muss man schon sagen, das ist alles verdunkelt worden und eigentlich schade und wir sind gerade wieder auf einem ganz guten Weg, das wieder mehr ins Leben zu holen.
Und ich glaube, da ist auch eine Menge, also man denkt ja dann auch immer, dass vielleicht Sachen nicht erlaubt sind oder sowas. Ich weiß es nur gar nicht so weit weg aus meiner Umgebung. Die haben dann den Toten auch nochmal so tatsächlich zu sich in die Wohnung geholt.
Ja, es gibt ganz viel, was man tun darf und was man tun kann. Und viele Menschen wissen auch gar nicht, dass jeder Verstorbene 36 Stunden zu Hause bleiben darf. Und man da auch alle Menschen, die sich verabschieden wollen, in die gewohnten Räume holen kann, was natürlich auch immer ein besonderes Abschiednehmen ist. Und sind halt immer so Dinge, da kommt es auf die Familie an, wie offen sie selbst damit umgehen und wie sie halt auch andere Menschen dazulassen und zulassen, einen toten Mensch ja zu sehen und sich da zu verabschieden. Und gerade was man früher so gesagt hat, ich musste gerade dran denken, als wir Milena besucht haben im Bestattungsinstitut, wo meine Eltern dazu kamen und dann hat mein Vater gesagt, ich bin zur Milena gegangen und habe ihr einen Kuss auf die Stirn gegeben, meinem toten Kind. Und mein Vater sieht das und sagt, Das darf man nicht, man darf tote Menschen nicht angreifen, weil das, glaube ich, so das Totengift und solche Ammenmärchen früher wirklich bekannt waren. Und da bin ich total erschrocken. Und dann hat uns aber die Bestatterin das alles genau erklärt, dass da überhaupt nichts giftig ist und dass alles gut ist. Aber ich glaube, wir haben da so Dinge im Kopf, die so ein Stück verankert sind und wo wir, weil wir es noch nie anders erlebt haben, gar nicht drüber reden und auch das nicht verändern deswegen.
Und schön ist, dass es Menschen gibt, die einen begleiten, wenn sowas passiert und vielleicht dann auch, ja, vielleicht auch sagen, hey, das eine oder andere geht doch, weil genau. Es dann vielleicht anders läuft, als es routinemäßig vielleicht zu oft geht. Ja.
Genau, und vielleicht ganz, ganz viel schöner. Also ich denke gerade noch mal dran, als Milena in der Trauerhalle in Gaulgesheim verabschiedet wurde bei der Trauerfeier und wir waren einen Tag vorher mit unserer Bestatterin noch mal vor Ort, was auch ganz großartig war, dass sie uns das überhaupt angeboten hat. Und da lag auf dem Sargwagen ein schwarzes Tuch. Und dann sagte sie zu mir, ist das für dich oder ist das für sie in Ordnung, dass da ein schwarzes Tuch liegt? Und dann habe ich damals gesagt, nein, Milenas Lieblingsfarbe war Royal Blau. Das wäre mir jetzt viel lieber. Und dann hat sie damals gesagt, dann schauen wir, was wir tun können. Und ich weiß im Nachhinein, dann ist sie an diesem Tag in den Stoff, da gab es noch den Hertie in Mainz, hat dort Stoff gekauft, hat eine Freundin angerufen, ob sie es nähen kann und hat ein royalblaues Tuch mitgebracht und das lag dann unter dem Sarg. Und das war für uns einfach nur schön. Also so Kleinigkeiten, die man verändern darf, wenn man es weiß. Ich hätte mich nie getraut zu fragen, ob man das Tuch austauschen kann. Ja. Das sind so Dinge, ja. Da braucht man jemand, der ein bisschen wegweisend ist.
Da ist die Farbe blau.
Genau, da ist die Farbe blau.
Ja, das ist, die hat eine Bedeutung, ne?
Eine ganz große, ja. Milenas Lieblingsfarbe war blau und alle, vielleicht nicht alle, aber die meisten Fotos, die wir von ihr haben und die für uns ganz viel Bedeutung haben, haben immer was Blaues, ja.
Du hast viel in dieser Zeit aufgeschrieben oder wie kommt es, dass du ein ganzes Buch, ja, über dein Erleben geschrieben hast?
Ich habe immer wieder mal aufgeschrieben und habe in meinen Gedanken viele, viele Jahre mit mir so rumgetragen, dass ich eigentlich gerne ein Buch schreiben möchte. Aber da mein Leben ja doch auch viel Veränderung hatte und jede Veränderung auch ein bisschen mehr Zeit und Raum braucht, man muss sich ja immer auf die neuen Stellen auch einstellen und da bleibt dann vielleicht nicht so viel Platz für ein Buch zu schreiben, aber der Gedanke blieb immer, bis irgendwann ich bei einer Beerdigung war von einem Kind. Wir standen mit der Trauerrednerin frierend im Schnee, ich sehe es noch genau vor mir, und sie sagte, wie geht es dir denn eigentlich, wenn du ein Kind beerdigen musst, wo ja dein eigenes Kind verstorben ist? Und dann habe ich gesagt, wie viel Zeit hast du? Und ach, eigentlich habe ich schon immer vor, mal ein Buch darüber zu schreiben. Und dann hat sie gesagt, du weißt schon, dass ich Journalistin bin und vielleicht können wir das zusammen tun. Das haben wir dann in die Tat umgesetzt und ich weiß, dass die Trauerrednerin Simone das ein bisschen bereut hat, weil sie nicht ahnte, wie viel Zeit und wie aufwendig es ist, ein Buch zu schreiben. Also wir haben jetzt 3,5 Jahre daran geschrieben und ja, es ist fertig.
Das ist sehr schön und ich kann mir vorstellen, die 3,5 Jahre, zum einen Leben passiert halt immer und es kommt auch mal was dazwischen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das ist auch schon eine Aufgabe, dann so in die Erinnerungen zu gehen, oder?
Ja, ja. Und für mich war es ein ganz großes, ja, so eine große Erkenntnis, dass ich, umso tiefer ich getaucht bin in mich selbst, in die Erinnerung getaucht bin, wie viel sich da wieder eröffnet hat. Wir sind ganz, ganz viele Situationen, die bestimmt kleine Nebenstellen waren, eingefallen. Und wir sind auch manche Sachen nicht eingefallen. Und das war etwas ganz Besonderes. Wir waren zusammen mit Milena über den Krebsbonus, ich nenne es jetzt mal so, das ist von Wer wünscht dir was, gibt es so einen Verein, der krebskranken Kindern eine Freude bereiten will. Da hatten wir Karten, Backstage-Karten für Britney Spears. Und ich habe darüber geschrieben in meinem Manuskript und habe nur die Freundin im Kopf gehabt, die Milena und mich. Und habe das dann so mit meiner Tochter Alisa besprochen und da sagte sie, Mama, da war ich auch mit und ich wusste es nicht mehr. Das war für mich total beschämend und aber auch, glaube ich, irgendwie so ein bisschen realistisch, dass man vielleicht an ganz, ganz vieles noch denken kann, aber auch vielleicht manches vergisst.
Ja, aber also ich, das ist natürlich, ich finde immer einfach im Nachhinein so klar da drauf zu schauen, aber natürlich in dem Moment, wo Leben passiert, ist es nicht so einfach.
Ja, und ich glaube, manche Dinge, ja, die fallen einfach runter.
Ich sag mal, wir würden, wenn wir alles wissen, würden wir alles richtig machen, ne? Das ja. Ist und das ist, und deswegen, ich glaube, da müssen wir mit uns allen ja viel, viel nachlässiger sein, weil wir können das nicht. Das, wenn Sachen passieren, du bist belastet, machst du auch Fehler, und ja, das macht uns Menschen aus, ja.
Genau, ich glaube, manchmal muss man ein bisschen Nachsicht mit sich selber haben, ja.
Ne, vielleicht dann auch, ich meine, das höre ich ja so ein bisschen raus, dann halt auch eingestehen, ja, das war nicht richtig. Ja. Aber ich habe das Beste gemacht, was ich zu diesem Zeitpunkt mit der Situation tun konnte.
Ja, so ist das. Und es kann sein, dass es wirklich immer noch Situationen gibt, die ich vielleicht in meiner Wahrnehmung anders gesehen habe und andere Menschen das vielleicht anders wahrgenommen haben, als ich. Mag sein, aber ich kann natürlich nur das wiedergeben, was ich in mir habe. Ja.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Martina Vogt. Martina Vogt hat ein Buch geschrieben über den Tod ihrer Tochter. Sie war heute hier meine Gesprächspartnerin bei Antenne Mainz.
Das blaue Bild, das ist dann, wir haben jetzt ja schon erfahren, was die Farbe für eine Rolle spielt. Das heißt, für wen würdest du dieses Buch empfehlen? Das ist jemand, der in eurer Situation ist?
Ja, das würde ich schon. Also für mich der größte Grund, das Buch zu schreiben, war eigentlich, dass ich nicht möchte, dass Milena vergessen wird. Das war so, dass der Gedanke kam mir eigentlich erst später, dass es so ist, aber ich glaube, das ist das Größte für mich, dass das nicht passiert. Und durch das Buch und durch das ganze Geschriebene über ihr Leben, über ihre Krankheit, über die Transplantation, über ihr Sterben, mit ganz vielen Bildern gespickt, ist natürlich auch etwas, ja, was sie ein Stück weit unvergessen macht. Zum Zweiten habe ich das Buch geschrieben auch für unsere Familie. Das fand ich auch was ganz Wichtiges. Ich dachte am Anfang, ich würde das Buch der Alisa widmen, also unserer kleinen Tochter, die mittlerweile 31 ist. Aber dann dachte ich, irgendwie ist das falsch. Es muss Milena gewidmet sein. Es ist der richtige Grund. Und dann war für mich ganz wichtig, ich habe in der Arbeit als Trauerbekleidung und auch heute noch natürlich auch immer den Auftrag, anderen Menschen vielleicht ein bisschen was an die Hand zu geben, was in solchen schweren Situationen, wenn das Kind schwerst krank ist und wenn es sogar sterben muss, da ein bisschen, ja, so einen Handwerkskoffer zu schaffen, wo viele Dinge drin sind, die man vielleicht dann der ein oder andere für sich verwenden kann.
Ist es dann vielleicht für deine Tochter auch, für deine andere Tochter hilfreich gewesen, das mal zu lesen, was du denkst oder wie du gehandelt hast?
Meine andere Tochter hat es noch nicht gelesen.
Ah, okay.
Die Alisa ist absoluter Lesemuffel. Und es ist aber auch so, sie hat es angefangen und sie war ganz stolz, dass sie so viele Seiten geschafft hat. Aber sie hat gesagt, Mama, ich musste aufhören, weil ich so geweint habe. Und ich glaube, das darf man nicht vergessen. Das ist einfach, es ist ihre Schwester. Und sie war klein und sie war sehr jung, als ja das Leben mit ihr, ja, das ist geschehen in ihren jungen Jahren. Also sie ist ja erst 7 gewesen, als sie starb.
Und natürlich prägend für ihre Kindheit, weil natürlich Mama und Papa nicht in dieser Dimension für sie da waren, wie sie es vielleicht sich gewünscht hätte.
Genau. Ja. Und auch überhaupt, dass sie eine Schwester hatte, die nicht mehr lebt, das ist das etwas, was sie ihr ganzes Leben begleitet. Ob das in der Schule ist, wenn es heißt, wie viele Kinder seid ihr zu Hause, was soll sie antworten? Sagt sie, wir sind 2, oder sagt sie, ich bin allein, ich bin Einzelkind, weil eigentlich ist sie kein Einzelkind. Also sie hat sich mit so vielen Fragen beschäftigen müssen, die wir, glaube ich, überhaupt gar nicht in unserem Denken hatten. Und von daher hat sie dann wirklich es nicht geschafft, das ganze Manuskript zu lesen. Bis heute, mein Mann hat es auch nicht ganz fertig gelesen. Wir haben am Schluss noch viel, ich habe noch ganz viel dazu geschrieben. Und er hat es auch nicht geschafft. Ich glaube, es fällt ihnen, ich weiß, dass es den beiden einfach auch zu schwer fällt.
Gut, natürlich ist es auch ihre Geschichte, ne? Das darf man natürlich nicht vergessen. Aber ich glaube, dass, wenn wir jetzt ein bisschen weiter rausgehen, ich finde die Gründe, warum du das gemacht hast, sehr gut, weil ich glaube, wir sollten viel mehr Dinge für uns machen. Und du musst ja damit weiterleben. Und wenn es dir damit gut geht, dann ist es ja ein Stück auch Normalität wieder. Aber ich glaube, immer aus Erfahrungen, Dingen, die anderen passiert sind, können wir eine Menge lernen.
Ja, Und ich wünsche mir sehr, dass es vielleicht einige Menschen schaffen, das Buch zu lesen und vielleicht in ihrem Leben dann auch ein paar Dinge vielleicht leichter begegnen können. Und wenn es nur dem Thema Tod ist.
Ich glaube, wir sollten die, also ich habe versucht, das auch ein paar Mal in unserem Gespräch, wir schieben es weg, aber es hilft nichts, wir schieben es einfach nur aus unserem Sichtfeld.
Genau. Und ich glaube, die große Botschaft soll auch sein, dass man, auch wenn man so etwas Schweres erleben muss, dass es trotzdem ein Leben gibt, das gut und wertvoll ist für uns. Und dass wir wirklich lernen können, mit dem Tod eines Menschen gut zu leben.
Es gibt wahrscheinlich immer wieder Momente, die traurig sind, irgendwann überwiegt dann auch, sage ich mal, wieder, dass man sich auch über Dinge freuen kann.
Ja. Man muss halt lernen, also man muss wirklich mit der Zeit das schaffen. Das ist vielleicht gar nicht das Lernen, man muss es einfach schaffen, sich an ganz, ganz viele schöne Erinnerungen, die mit unserer Tochter verbinden, zu denken und nicht an die schweren, traurigen, die am Ende ihres Lebens waren. Und wenn man das ein Stück weit schafft, glaube ich, hat man schon ganz viel erreicht.
In dem Buch sind neben den Texten, ich glaube, das ist immer dann noch so ein bisschen einfacher, aber es sind auch Bilder drin. Ne? Das heißt, in dem Moment hast du die ganz, ganz intime Familienbilder geöffnet. Ne?
Ja, es sind also vorwiegend Bilder von Milena dabei, sind natürlich eigentlich alles meine Lieblingsbilder, die da drin ihren Platz gefunden haben. Aber auch zu den Themen, die ich beschrieben habe, auch so passend einfach. Es geht zum Beispiel in dem Buch auch um ihr Lieblingskuscheltier Flobby, dass das einfach etwas ganz, ganz Wichtiges war. Und dann kam natürlich zu diesem Artikel auch ein Bild, wo dieser kleine Flobby abgebildet ist. Und das war für mich schon auch wichtig, die Bilder zu suchen, die dann auch einfach an die richtigen Stelle passen und wir die auch so gesetzt haben.
Diese Arbeit an dem Buch, das waren dann nochmal mit Pause 3,5 intensive Jahre, oder?
Und sehr anstrengende dazu, ja. Das muss ich schon gestehen. Ich hätte das auch nicht erwartet, dass es so, so umfänglich ist. Und ich bin sehr, sehr froh und auch ein bisschen mehr wie ein kleines Stück stolz darauf, dass es jetzt einfach auch bald zu Papier gebracht wird und dass ich es in den Händen halten darf. Das ist ein Moment, wo ich, wenn ich nur daran denke und drüber rede, schon mit den Tränen kämpfe, weil das für mich so ein ganz, ganz großer Moment sein wird. Und ich werde total froh und es wird mich einfach umhauen. Und es wird aber auch, es steht alles nochmal so wirklich schwarz auf weiß drin, was ich jetzt so das ganze Leben und mit Milena erlebt habe. Und es ist für mich wahnsinnig spannend und aufregend. Und es wird ein ganz, ganz großer Moment, ja.
Und du hast ein Medium gewählt. Viele sagen ja immer, das Buch, ja, weiß nicht, es sei vorbei, aber mitnichten ist es mit dem Buch vorbei. Noch jedes Jahr kommen zig, zehntausende neue Bücher raus und dieser, ich sag mal, Informationsspeicher Buch hat bewiesen, dass er viele Jahrhunderte hält und unverändert da ist. Und ich glaube, das ist ein ganz tolles Andenken an den Menschen.
Auf jeden Fall. Und ich finde auch, klar bin ich mit der Zeit gegangen und habe über Kindle-Bücher gelesen, aber ich bin zum Buch zurückgekommen und ich finde das am schönsten, etwas in der Hand zu halten. Also jetzt nicht natürlich Milenas Buch erst recht, aber überhaupt bei allen Büchern. Ich bin absolut jemand, der gerne, gerne liest und der gerne dabei ein Buch in der Hand hat und ich da drin blättern kann.
Also es wurde jetzt immer vorausgesagt, dass die Digital-E-Books den Buchmarkt zerstören. Und nein, das tun sie nicht. Sie sind auch nach Jahrzehnten immer noch ein Nischendasein. Die Mehrheit kauft sich ein Buch und möchte das haptisch besitzen, weil dieses Erlebnis gehört natürlich für uns auch dazu.
Ja. Ja. Ich habe, also wo ich immer noch ein Kindle oder ein digitales Buch wähle, ist, wenn ich in Urlaub fahre, weil ich da einfach so viel lese und die Bücher so viel Gewicht haben. Und für mich sind auch, also ich lese auch wirklich lieber fest eingebundene Bücher als Taschenbücher. Die haben für mich irgendwie eine höhere Wertigkeit. Ich kann es gar nicht so beschreiben. Ich habe sie lieber in der Hand. Und wenn man davon 5 Stück mitnimmt in dickere Bücher und dann müssen ein paar Kleider zu Hause bleiben und das ist ja dann irgendwie auch schwierig. Also da entscheide ich mich für die digitale Version.
Ich mag es auch nicht, dass Sand in den Büchern ist.
Ganz genau.
Also das ist mein, deswegen sage ich, wenn der zerkratzt ist, dann ist es mir irgendwann egal. Und das ist tatsächlich irgendwie, weiß ich nicht, ist auch, aber auch, wenn du einen Koffer vollpacken musst und nimmst irgendwie 3 Bücher mit, dann ist das einfach zu viel. Ja,
ja, das stimmt, ja.
Ich danke dir für diese Einblicke. Das ist, man merkt an der einen oder anderen Stelle, da kommen Dinge hoch, ne? Das ist halt. Ja, aber auf der anderen Seite Respekt für den Umgang damit. Ich überlege gerade, ob ich eine solche Geschichte aufschreiben könnte, weil, ja, und du siehst ja auch schon in deiner Familie, du musst dich dann damit sehr auseinandersetzen und es kommen viele Dinge, die du vielleicht auch vergessen hast. Ich meine, das ist ja auch eine Gabe, die wir Menschen haben, dass wir manchmal schlimme Momente verdrängen oder sie irgendwo in ein Kästchen einsperren und sie kommen dann an einem ungünstigen Moment springt das Kästchen auf. Aber du hast ja dann wirklich mit, sage ich mal, offenem Visier dir alles angeschaut nochmal.
Das stimmt. Und ich habe jetzt schon so erste Reaktionen bekommen von den Menschen, wo ich halt irgendwie erzählt habe, dass ich ein Buch geschrieben habe, die dann auch gesagt haben, das möchte ich unbedingt lesen. Und du weißt gar nicht, wie oft wir, das heißt ihre Tochter ist so alt wie unsere Tochter Milena, an Milena denken oder mal zum Grab gehen. Und weißt du noch, dass die damals die gleiche Schultüte wollten? Ich weiß es nicht mehr, aber das sind jetzt so Geschichten, die werden in den nächsten Jahren mit Sicherheit ganz viel nochmal aufsteigen, dass Leute sich mit mir gemeinsam an Milena erinnern, weil ich glaube, dass viele das sich nicht erlaubt haben in der Zeit nach Milenas Tod, weil sie vielleicht Angst hatten, da etwas mit uns zu besprechen oder uns an Dinge zu erinnern, die vielleicht uns wehtun würden. Und ich glaube, dass sich jetzt ganz viele Menschen trauen werden, mir oder uns nochmal Geschichten von damals zu erzählen. Und darauf freue ich mich total.
Wie ist jetzt deine persönliche Erfahrung? Das ist tatsächlich diese Zurückhaltung, wenn der Tod ins Spiel kommt. Aber mein Empfinden ist, wenn man dann irgendwie doch auf jemanden zugeht, also jetzt nicht direkt bei der Beerdigung, aber wenn man ein paar Wochen später auf jemanden zugeht und sagt ein paar Worte, in der Regel muss ich feststellen, dass das eher erleichternd wirkt bei den Menschen.
Also wenn die Leute es schaffen, also wir haben am Anfang, wir haben jeden Tag den Weg zum Friedhof gewählt und das manchmal nicht nur einmal und wir haben gespürt, dass wir in unserem kleinen Ort Kau-Algesheim, wenn wir so auf einer Seite gelaufen sind, manche Leute den Bürgersteig gewechselt haben, wenn sie uns gesehen haben. Und ich dachte am Anfang, konnte ich das überhaupt nicht verstehen und habe gesagt, das Krebs ist doch nichts Ansteckendes. Warum reagieren die Menschen so? Und bis ich dann erkannt habe, dass sie einfach Angst hatten, uns zu begegnen und uns irgendwas zu sagen.
Also Hilflosigkeit.
Diese ganz große, diese Brücke erstmal zu gehen, dass man mit dem Mensch, der einen großen Verlust verarbeiten muss, sprechen tut, das ist wirklich, glaube ich, für ganz, ganz viele Menschen eine Riesensache. Die trauen sich das nicht. Die wollen uns nicht zum Weinen bringen und die würden auch selber weinen. Wenn mich jemand angesprochen hat und gefragt hat, wie viele Kinder hast du, die jetzt gar nicht wussten, dass ein Kind gestorben ist. Und ich habe dann wirklich auch angefangen, da nicht mehr davon zu erzählen, weil die Leute so betroffen sind, wenn man sagt, ich habe 2 Kinder, aber ein Kind ist gestorben. Ach du liebe Zeit, ach Gott, das tut mir aber leid. Und es kriegen selbst schon die Tränen und sind selber irgendwie, ja, total, also die schämen sich fast dabei, dass sie mich angesprochen haben da drauf. Und ich bin jemand, der drüber reden will, aber das verkraften die gegenüberstehen oft nicht. Und deswegen gehen die oft aus dem Weg.
Ja, und ich glaube, vielen fehlen da auch die Worte, aber auch das kann ich ja zum Ausdruck bringen.
Ja, aber
es gibt
muss man
manchmal
lernen.
Es gibt manchmal im Leben keine klugen Worte. Das heißt, und genauso kann ich auch meine Anteilnahme ausdrücken.
Ja, man kann es einfach mit einem Kopfnicken ausdrücken oder mit einem Händedruck oder halt mit dem in den Arm nehmen. Man kann vieles auch ohne Worte ausdrücken und wir Trauernden verstehen das auch.
Ja. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Genau. Auch das ist eine ganz einfache Formel.
Genau, das ist das ist auch so. Die Leute wissen es nicht. Nur wenn sie einem wirklich bewusst aus dem Weg gehen, das ist wirklich für die Trauernden erstmal schwer zu begreifen. Aber ich habe es begriffen. Das war wirklich nur diese Ratlosigkeit und die Angst davor, uns anzusprechen und die Hilflosigkeit. Und auch da kann ich nur ermuntern, dass man da wirklich auch versucht, mal auf jemanden zuzugehen. Und wenn man nur sagt, es tut mir wahnsinnig leid oder ich denke an dich, das reicht ja eigentlich schon.
Ja, gemeinsam weinen kann auch manchmal eine Lösung sein, ne?
Absolut, absolut. Das haben wir schon oft zusammen, ja. Und weinen kann ich auch heute noch.
Denkst du heute manchmal noch, was wäre, wenn?
Ja, ich frage mich manchmal schon, Milena wäre jetzt 34 Jahre alt, was wäre aus ihr geworden, wie hätte sie sich entwickelt, wäre sie verheiratet, hätte sie Kinder, wäre sie wirklich Ärztin geworden, was sie unbedingt wollte, was wahrscheinlich an ihrer Krankenhauszeit auch lag. Und das frage ich mich schon. Ich hatte auch mal eine Zeit, wo ich mir versucht habe vorzustellen, wie sie jetzt aussieht, aber da muss ich sagen, da komme ich über die Bilder, die realistisch in meinem Kopf sind und vielleicht ein paar durch Träume irgendwie, dass sie einfach immer nur lange Haare hat und ein weißes Gewand anhatte, mehr komme ich da nicht raus. Also kann mir nichts zusammenreimen, wie sie heute aussehen würde. Und ich freue mich immer, wenn ich Frauen sehe, die so alt sind wie Milena und damals im Kindesalter zusammen waren, wie die sich verändert haben. Da freue ich mich total drüber, aber ich kann es mir nicht vorstellen bei unserer Tochter. Nee, das kriege ich nicht hin.
Das ist halt einfach nur die Überlegung, jetzt wäre sie so und so alt gewesen. Ja, und dann, ja. 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 Ich danke dir sehr für diesen Einblick. Ich halte das nicht für selbstverständlich, dass man so darüber redet, aber ich glaube, es ist deine Art, damit umzugehen. Und ich glaube, jeder, der jetzt vielleicht das Gefühl hat, dass er ja eine Begleitung in der Trauer braucht, ist vielleicht mit deinem Buch wirklich gut bedient.
Ich würde es mir sehr wünschen, ja, ja. Und ich bin sehr dankbar, dass das Buch wirklich ein Buch geworden ist. Und natürlich habe ich mir da auch einen großen, ja, einen Lebenstraum erfüllt, dass das jetzt wirklich in die Tat umgesetzt wurde. Bin ich sehr dankbar für.
Das blaue Bild, ne?
Das blaue Bild.
Das ist, so wie wir quasi im Gespräch haben, weil halt viel Blau dominierend auf den Bildern
genau,
war.
Genau, ne? Genau. Wir hatten auch bei dem Titel nochmal den Gedanken, ob wir das verändern müssten, weil das blaue Bild ist natürlich sehr abstrakt. Aber ich wollte nicht, dass Milenas Name gleich im ersten auf dem Cover steht. Und ich wollte es gern ein bisschen abstrakt haben. Und ich wollte es dadurch vielleicht auch ein bisschen interessant machen, dass jemand dahinter guckt, was ist das denn überhaupt? Und es hat auch ein etwas anderes Format. Das war für mich auch ganz wichtig, dass es einfach ja ein bisschen raussticht, auch aus dem Bücherregal.
Ich danke dir für deine Zeit.
Sehr, sehr gerne.
Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speedlearning. Für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speedlearning.